Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Martin Böttcher.
Hallo, herzlich willkommen beim Podcast der Echtzeit. Ich bin Martin Böttcher und wie immer haben wir uns heute ein Thema gesucht, das wir auf vier verschiedene Arten beleuchten. Es scheint ein bisschen philosophisch zuzugehen heute. Wir widmen uns nämlich dem Wert der Dinge, aber das wird dann doch alles eher praktisch aufgearbeitet. 4 Euro teure Eier kommen uns zum Beispiel gleich in die Quere. Auch heilige Feiertage, an denen nicht mal der Lichtschalter angeknipst werden darf. Luxuriöse Wohnküchen, ach und die so wertvolle Work-Life-Balance natürlich auch noch. Teasern wir das Ganze mal richtig an.
Der Wert eines Objektes ist seine ökonomische oder ideelle Bedeutung im Verhältnis zu der eines anderen vergleichbaren. Time is running.
Time is running. Die Frage ist, wo kriegen wir Sinn her und wie füllen wir Zeit?
Was früher die Bildschirmdiagonale in der guten Stube war, sind nun die Ausmaße des Backofens. How do you like
your eggs in the morning? In Foodie-Kreisen sagt man, Paolo Parisi habe dem Ei zu einem Quantensprung in puncto Geschmack und Qualität verholfen. Aha. Der
Partybus geht rum. Die Menschen in Tel Aviv waren es leid, am Wochenende keine Busse zu haben.
Unser Thema heute in der Echtzeit, was es uns wert ist. Meine Kollegin Tina Hüttel, die auch als Restauranttesterin in Berlin unterwegs ist, hat sich dazu das Ei vorgenommen. Hallo, Tag.
Hallo Martin.
Kann man natürlich auch sagen, was soll so ein Ei schon wert sein? 20, 30 Cent. Aber es geht auch anders, wie wir gleich hören werden. Bei Obst und Gemüse und auch Fleisch ist man sich ja schon länger einig, dass das, was man an Zeit, Arbeit und Liebe reinsteckt, am Ende auch geschmacklich rauskommt. Das Ei aber blieb lange Zeit unbeachtet. Nun haben sich einige Landwirte dran gemacht, auch da den Geschmack zu veredeln. Und dann kann das Ei schon, hast du mir vorhin erzählt, schon mal 4 Euro kosten, pro Ei wohlgemerkt. Richtig. Das Ei also als Luxuslebensmittel. Ja, ist nicht das erste Mal, dass du für uns so offiziell Lebensmittel testen darfst. Du warst schon als Reporterin am Streetfoodmarkt, heimliche Testerin im Sterne-Restaurant und diesmal also die Suche nach dem perfekten Ei. Was hast du dabei genau rausgefunden?
Naja, mir ist schon lange aufgefallen, Ei ist nicht gleich Ei. Da gibt es ja riesige Geschmacksunterschiede. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich probiere eigentlich immer so Verschiedenes aus. Kauf mal ein Bio-Ei, mal ein Demeter-Ei und habe aber auch schon von Discounter-Eier irgendwie freilaufend gekauft. Die kosten ja 10, 16 Cent, so in der Spanne. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass mir bei der Blindverkostung sofort auffallen würde, das ist dieses Ei. Aber was auf jeden Fall, was man merkt, ist, wenn es besonders gut schmeckt, finde ich. Also so wie ich mich an schlechte Eier erinnern kann, aus meiner Kindheit noch, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber da haben die noch manchmal nach Fisch geschmeckt, weil die Hennen da so Fischmehl bekommen haben. Merkt man dann doch, wenn es besonders gut ist. Und ich hatte ein Ei beim Restauranttesten entdeckt, in einem Restaurant, das heißt Großherz. Und das war einfach nicht nur fantastisch zubereitet, also es war so als Onsen-Ei, das ist so ein langsam gegartes Ei mit so einer Senf-Hollandaise gemacht. Aber das hat auch einen unglaublichen Eigengeschmack. Und deswegen bin ich da nochmal hin und habe dann da erfahren von dem Inhaber des Restaurants, dass er seine Eier aus einer ganz besonderen Quelle bezieht.
Hi, ich bin Arthur und ich bin hier der Geschäftsführer und Inhaber vom Großherz mit meinem Freund Victor zusammen und Bjarne aus der Küche auch.
Und ich darf jetzt ins Heiligste mit, nämlich in die Küche.
Ja, unbedingt, komm mit.
Es riecht schon sehr gut. Hier liegen Würste auf der Pfanne und ich sehe auch schon einen Karton mit Eiern.
Genau, das sind besagte Weideeier, um die es heute geht. Die bekommen wir vom Johannes aus Falkenhagen. Das ist dann hier Frankfurt. Es sind ungewöhnlich große Eier und ungewöhnlich schmackhafte Eier vor allen Dingen.
Wie bist du denn drauf gekommen?
Wir waren bei unserem Käsefreund und Lieferant, dem Fritz Blomeyer in Schlottenburg. Und der hat uns ein kleines Käsefrühstück vorbereitet, inklusive einem weichgekochten Weideei. Und dieser Geschmack nach, ja, Weide ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber also wirklich nach Huhn, nach Ei, dass es wirklich nach was schmeckt, hat uns so begeistert, dass wir den Kontakt gesucht haben. Und dann kam er zu uns in den Laden, war uns sympathisch, hat ein paar Eier mitgebracht.
Ja. Hast du schon mal gesondert auf dieses Ei Reaktionen bekommen von deinen Gästen?
Ja, ganz viele. Also wir verkaufen es auch abends auf der Abendkarte, so einfach nur weich gekocht mit ganz simplen Beilagen, damit halt dieser pure Eigeschmack im Mittelpunkt steht. Und es wird jeden Abend gelobt.
Da warst du also unterwegs, auf der Suche nach dem perfekten Ei. Aber was genau ist das Besondere an diesen Eiern? Wir haben gerade gehört, die nennen sich Weideeier. Das heißt, die Hennen, die Hühner, die laufen da auf einer grünen Wiese rum? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, tatsächlich. Also wie Arthur, der Chef hier, erzählt hat, die Eier kommen von der Weide eines Biobauerns namens Johannes Habel, heißt der. Und der liefert seine Eier auch persönlich zweimal die Woche nach Berlin aus. Und ich habe ihn auch getroffen, weil ich wusste, dass er Eier ausliefern wird, und kam im Restaurant vorbei.
Da kommen die Eier, die köstlichen.
Ganz sympathischer Typ, knapp irgendwie 60, ein Bayer ursprünglich. Ein Typ, der einen sofort duzt, und von seinen Hühnern redet er tatsächlich als seine Mädels.
Aber was ist das für ein Typ? So ein leicht schrulliger Typ? Oder?
Er hat mir so einen Flyer von seinem Hof in die Hand gedrückt, und man kann ihn sich echt wie so ein bisschen so einen Hühneronkel vorstellen. Ich habe das mal mitgebracht, du kannst ihn hier sehen. Mhm. Cowboyhut, Karohemd, umringt von seinen Hennen. Man sieht wirklich richtig grün außenrum, weil er hat nämlich was ganz Besonderes, einen mobilen Stall. Das heißt, er hat so ein Hühnerhaus auf Rädern gebaut. Und dieses Hühnerhaus zieht er sozusagen alle zwei Wochen mit seinem Traktor an eine andere Stelle, sodass das nicht abgepickt ist, damit die Hühner immer auf dem Grün sind.
Dieser Aufwand, der schlägt sich dann natürlich auch im Preis nieder. Was kostet so ein Weideei?
Ja, also für den Käufer jetzt, man kann das auch in ein paar Läden in Berlin kaufen, kostet tatsächlich ein Ei 70 Cent. Das ist doppelt so viel, wie jetzt ein Ei im Bioladen kosten würde.
Ich erinnere mich noch so schön daran, als ich das erste Mal so auf dem Markt stand, habe ich dann so einen Tapeziertisch gehabt. Dann stand ich da wie so eine Oma mit ihren Maiglöckchen. Die haben mich alle ausgelacht. Und auf einmal kam so ein bisschen das Interesse. Was haben Sie denn da? Ich hatte nicht viel Eier, ich hatte vielleicht 300 Eier. Und dann hatte ich welche hart gekocht, habe die gezeigt. Und auf einmal, nach zwei Stunden, hatte ich keine Eier mehr.
Ich selber muss dazu sagen, ich esse keine weich oder hart gekochten Eier, sondern wenn ich Eier esse, dann nur Spiegeleier oder Rührei. Und für mich gibt es da immer nicht so einen richtigen Unterschied. Aber wie ist das dann hier bei diesen Eiern?
Erstmal muss man wissen, das wusste ich auch nicht, beim Ei schmeckt nur das Dotter. Also das Weiß ist sozusagen nur Beiwerk. Und je größer das Dotter im Verhältnis zum Eiweiß ist, umso intensiver ist erstmal der Geschmack. Und das andere ist nicht die Hühnerrasse bestimmt, nach was es schmeckt, sondern die Fütterung. Das heißt, was die Hühner sozusagen picken und beim Picken finden. Und das hat mir der Johannes Habel eben auch dann beim Mittagessen erklärt. Wir wurden dann im Großherz in dem Restaurant auch noch zu einem Weideei eingeladen. Und da hat er mal gesagt, was diesen Geschmack wirklich ausmacht.
Mein Ei, das schmeckt cremig. Es hat einen Eigengeschmack. Also für mich hat es einen Eigengeschmack. Ich schmecke das raus.
Du hast gerade gesagt, du schmeckst das raus. Jetzt sind wir bei der Fütterung. Also du hattest das schon ein bisschen angedeutet, aber wie genau, ich nehme jetzt mal das Wort pimpen, wie genau pimpst du dein Ei geschmacklich?
Also was ich ganz wichtig erachte, ist die Haltung in einem mobilen Stall. Weil ein Huhn, eine Henne, ist ein Flächenverbraucher ohne Ende. Weiterhin wichtig halte ich das tierische Protein, das sie finden. Also die Würmer, die Käfer, all diese Köstlichkeiten tragen mit zum Geschmack.
Jetzt hast du aber auch gesagt, deine Hühner kriegen am Tag einmal eine warme Mahlzeit.
Genau. Naja, das sind dann halt so die Spielereien, die man dann macht. Also meine kriegen jetzt gedämpfte Kartoffeln im Moment, mit Sahne auch. Dann wird das normale Körnerfutter da drunter, nehme ich einen Betonmischer, wird das schön zusammen vermischt. Und dann kriegen die so wie in der Armeeküche immer einen Schöpflöffel dann in ihren Napf.
Warmes Essen für Hühner, das erinnert so ein bisschen, es gibt so einen toskanischen Bauer, von dem es heißt, dass der seine Hühner jeden Tag mit Ziegenmilch und einem besonderen Getreide-Nussbrei füttert. Und bei ihm kostet dann tatsächlich ein Ei 4 Euro. Aber so weit ist es hier noch nicht.
Noch nicht ganz, aber diesen Paolo Parisi, so heißt der, den gibt es wirklich. Und in Foodie-Kreisen sagt man, er habe dem Ei sozusagen zu einem Quantensprung in puncto Geschmack und Qualität verholfen. Klar, da ist es wirklich ein Luxuslebensmittel. Ich habe selbst leider noch nicht probieren können, dieses Ei. Das gibt es, also er liefert nur direkt an die Spitzengastronomie und die reißt sich darum um seine Eier, sodass das wirklich auch rar ist. Aber Habel hat auch schon von ihm gehört und wir sind dann Eier ausliefern gefahren mit seinem Lieferwagen und daher hört man uns nun im Auto.
Ich glaube, der nimmt ja Ziegenmilch, ne? Kannst
ja,
du dir das vorstellen?
Kann ich mir total gut vorstellen. Ja klar, die ist ja auch schön fett und ja, es ist nur, ich Ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde, ein Ei für 4 Euro zu verkaufen. Und vielleicht sind die Italiener und auch die Franzosen da in vielerlei Hinsicht ein bisschen weiter und ein bisschen offener.
Na gut, die Schmerzgrenze, wie Habel so schön beschreibt, ist im Moment bei 70 Cent pro Ei hier erreicht. Er sagt aber auch seinen Kunden immer, kauft lieber weniger, nicht irgendwie 10er-Karton, 6er-Karton und esst auch nicht 5 Eier als Rühreier, sondern 1 und dafür das mit Genuss.
Dieses weniger ist mehr ist ja heute das Credo. Dabei geht es ja nicht nur ums Geld, sondern auch ums eigene gute Gewissen, ne?
Ja, ich finde auch, man kann das gar nicht trennen. Interessanterweise beeinflussen sich diese 3 Dinge ja gegenseitig. Also zu wissen, woher kommt ein Produkt, wie geht es dem Tier, was hat es einen gekostet, das lässt einem ja auch ganz anders schätzen, das Produkt, und auch schmecken. Denn man vergisst ja, an so einem Ei hängt eine Henne dran. Was man auch nicht weiß, ein Huhn kann bis zu 14 Jahre werden. In so einem normalen Eierproduktionsbetrieb wird so ein Huhn gerade mal 18 Monate, wenn es Glück hat.
Ach, das wusste ich auch nicht. Warum? Weil die da so schlecht gehalten werden?
Nee, daran liegt es nicht. Es ist so nach 18 Monaten, also wenn ein Huhn 18 Monate ist, kommt es in die Mauser. Das ist so eine Art Regenerierungsphase. Also da verliert es sein Federkleid und wird so für 6 bis 8 Wochen, legt es dann auch keine Eier. Und allein das ist schon zu viel für so einen Betrieb, einen Huhn da durchzufüttern durch diese Phase. Und bei Habel sollen sie eben ein längeres Leben haben. Und deswegen zahlt man das auch im Eipreis mit. Und man kann auch was ganz Hübsches bei ihm. Man kann nämlich eine Hühnerpate werden. Das heißt, ich zahle einen bestimmten Preis, schließe ein Abo ab, bekomme dafür Eier, aber verlängere den Hühnern auch das Leben.
Ja, wäre sowas für dich was? Eine Hühnerpatenschaft?
Du, ich finde, das klingt total gut. Ich bin Hühnerpatin.
Wie viel Eier kriegt man da im Jahr?
144.
Oh, das wäre ein bisschen viel für mich, glaube ich. Tina Hüttel war für uns unterwegs, hat sich auf die Suche nach dem perfekten Ei gemacht. Vielen Dank für diese Recherchen.
Danke dir.
Was ist was wert? Viele von uns dürften bei so einer Frage zuerst an den finanziellen Wert denken, also ans Geld. Aber die Frage nach dem Wert, nach der Bedeutung, nach der Beurteilung spielt auch in der Interpretation von religiösen Vorstellungen eine große Rolle. In Israel, genauer gesagt im Alltagsleben von Tel Aviv, da erhitzt die Frage nach der Bedeutung des Schabbats derzeit die Gemüter. Der Schabbat, der Ruhetag gläubiger Juden, der von Freitagnachmittag bis Samstagabend geht, für die gläubigen Juden bekommt der Schabbat im Alltag nicht ausreichend Wertschätzung. Und für die anderen, die nicht religiös lebenden Bewohner der Großstadt, geht das Ganze viel zu weit. Stein des Anstoßes genau, ein öffentlicher Linienbus, der seit Ende vergangenen Jahres auch am Freitagnachmittag und samstags unterwegs ist.
Ich weiß, dass es ein sehr umstrittenes Thema in Israel ist, aber ich bin froh, dass es die Busse in Tel Aviv gibt. Ich weiß nicht, ob es sie in ganz Israel geben wird, weil es Gegenden mit sehr religiösen Menschen gibt. Ich will deren Gefühle nicht verletzen.
Da haben wir also schon mal einen O-Ton aus Tel Aviv gehört. Benjamin Hammer in Israel, was ist da los in Tel Aviv?
Ja, vielleicht können wir uns zu Beginn einfach mal eine Stadt wie Berlin vorstellen oder New York oder Rom, dann die vielen öffentlichen Verkehrsmittel dieser Stadt und dann stellen wir uns auch noch vor, dass die Busse und Bahnen von eben Freitagabend bis Samstagabend einfach im Depot bleiben, auf dem Parkplatz und dass es sie am Schabbat so einfach nicht gibt. Das ist und war die Situation in den meisten Städten Israels und eben bis vor kurzem auch in Tel Aviv. Der Zusammenhang ist klar, Israel definiert sich als jüdischer Staat, Schabbat, dieser wichtige wöchentliche Ruhetag. Jetzt ist Tel Aviv aber keine besonders religiöse Stadt, man könnte auch sagen gar nicht religiös, mehrheitlich säkular, nur sehr wenige sind religiös, praktizierend. Und die Menschen in Tel Aviv, das kann man glaube ich so sagen, waren es leid, am Wochenende laufen zu müssen, ein Taxi nehmen und zahlen zu müssen, jedenfalls keine Busse zu haben. Und da hat die Stadt Tel Aviv vor kurzem reagiert und gesagt, wir sehen das genauso, wir müssen das ändern. Und diese kostenlosen Schabbatbusse eingeführt, die gibt es jetzt hier in Tel Aviv. Nur ein paar Kilometer weiter, 40, 50, 60 Kilometer in West-Jerusalem, wäre das wirklich undenkbar.
Welchen Wert haben denn die Regeln des Schabbats im israelischen Alltagsleben insgesamt?
Das kommt drauf an, mit wem man spricht. Also für streng gläubige Juden haben die Regeln eine sehr große Bedeutung. Also ab Freitagabend Handy aus, Fernseher aus, keine Lichtschalter mehr bedienen, Heizung und Klimaanlage werden vorprogrammiert, Essen wird vorgekocht und so weiter, weil all das Arbeit wäre. Auch das Nutzen von Feuer bis Elektrizität also ist verboten im Judentum nach den Regeln. Es gibt Ausnahmen, wenn zum Beispiel Lebensgefahr herrscht, dann dürfen auch streng religiöse Juden das Auto benutzen und ins Krankenhaus fahren. Aber die Regeln sind schon sehr streng und werden von den gläubigen Juden auch eingehalten. Aber natürlich bei säkularen Juden und den Arabern in Israel ist das anders. Da ist der Schabbat ein Ruhetag, klar, aber ohne die Regeln. Also es wird weiter mit dem Auto gefahren, an den Strand, es wird Fernsehen geschaut, das Handy wird benutzt, es wird unter Umständen gearbeitet. Manche gehen shoppen, denn es gibt durchaus Supermärkte, die geöffnet haben am Samstag, am Schabbat. Und das bedeutet schon, dass Israelis diesen Schabbat und die Regeln total unterschiedlich bewerten. Manche sagen auch, da geht wirklich mittlerweile ein Riss durch die Gesellschaft.
Und das ist dann wahrscheinlich auch so ein Tauziehen, wer da die Deutungshoheit über das Ganze besitzt. Warum denn jetzt diese Debatte? Ist man in Tel Aviv nicht sowieso daran gewöhnt, dass im Schabbat alles anders ist? Hat das auch was eben mit diesem Riss dann zu tun?
Ja, und ich denke, es hat auch was damit zu tun, dass säkulare Israelis in Tel Aviv sich ja möglicherweise bedroht fühlen in ihren Freiheiten. Dieses Spannungsfeld, welchen Wert hat die Religion und sollte der Staat das mit Regeln verknüpfen? Dieses Spannungsfeld gibt es ja in Israel seit der Staatsgründung, aber streng religiöse Juden werden zahlenmäßig ein immer wichtigerer Teil der Gesellschaft, auch weil die Geburtenrate viel höher ist als bei den säkularen Juden. Das überträgt sich auch in die Politik. Also es gibt zwei ultraorthodoxe Parteien, die seit Jahren in der Regierung sind und die haben natürlich Forderungen. Die sagen also zum Beispiel, wir wollen den Betrieb von Supermärkten am Schabbat verbieten oder wir wollen weiterhin dafür sorgen, dass ultraorthodoxe Juden nicht zur Armee müssen, im Gegensatz zu den säkularen Juden. Und das sorgt dann für Spannungen. Das sorgt für Spannungen, aber auch für Ängste bei den säkularen Juden in Städten wie Tel Aviv. Die Angst, dass Israel irgendwann einmal nicht mehr das Israel ist, das man hier an der Küste vor allem kennt, mit diesem säkularen Lebensstil. Und die Politik muss damit umgehen. Israels Premier Netanyahu weiß um diese Spannungen. Anfang März, bald in knapp zwei Wochen, wird ja schon wieder gewählt. Und natürlich geht es bei dieser Wahl auch immer um die Frage, in welche Richtung soll unser Staat gehen? Und die Politiker in Tel Aviv, Stichwort Schabbatbus, die wissen um diese Spannung. Die wissen, dass das bei den säkularen Juden gut ankommt, wenn man sich ja auch als Gegenentwurf der religiös-konservativen Regierung in Jerusalem inszeniert und sagt, mit uns könnt ihr weiterhin mit diesem säkularen, weltlichen Lebensstil in Tel Aviv rechnen.
Wie erlebst du persönlich denn den Schabbat? Ist das nicht vielleicht auch ganz schön, so eine ruhige Zeit zu haben, auch wenn man mit der religiösen Praxis vielleicht nicht so viel anfangen kann?
Unbedingt. Also ich profitiere sozusagen als Nicht-Jude von dieser Ruhe. Neben uns hier in Tel Aviv, unsere Nachbarn, das sind ultraorthodoxe Juden. Und das finde ich schon immer ganz interessant. Man kann durch eines unserer Fenster schauen, bei denen in die Küche. Da bekommen wir also von außen ein bisschen mit, wie das am Schabbat dort zugeht. Und ich bin mittlerweile ein sogenannter Schabbos-Goy geworden. Ich bin also ein Nicht-Jude, ein Ungläubiger, der am Schabbat durchaus auch mal helfen kann. Also, wenn die ultraorthodoxen Nachbarn ein Problem haben, weil Gäste kommen, aber die Klimaanlage in dem Raum nicht angeschaltet ist, die dürfen die nicht anmachen. Sie klopfen bei mir, ich gehe in das Haus und mache die Klimaanlage an. Auf jeden Fall ganz spannend. Ich bin der Schabbos-Goy.
Sagt Benjamin Hammer. Vielen Dank für dieses Gespräch über Aufwerten und Abwerten des Schabbats in Tel Aviv. Dankeschön.
Gerne.
Was ist etwas wert? Das fragen wir in dieser Echtzeit und kommen zu einer ziemlich philosophischen Frage. Was ist der Wert der Zeit? Wir leben ja nicht ewig. Je älter man wird, desto klarer wird sogar, dass das Leben ziemlich kurz ist. Und da kommt die Idee der sogenannten Work-Life-Balance ins Spiel. Nicht nur arbeiten, sondern auch ja, leben soll man, um die Zeit vernünftig zu nutzen. Ausgewogenheit. Aber wie gibt man diesem wichtigen Lebensteil Zeit eigentlich Wert, Qualität? wodurch wird die Zeit wertvolle Zeit? Darüber will ich jetzt mit meiner Kollegin aus der Philosophie-Redaktion sprechen, Catherine Newmark. Hallo Catherine.
Hallo.
Ja, diese Idee der Ausgewogenheit kann natürlich auch ganz schön Druck machen, denn die Suche nach Balance heißt ja nichts anderes als Lifezeit bitte schön wertvoll verbringen. Aber wie siehst du das?
Der Wert der Zeit ist ja, glaube ich, wie der Marktwert von allem. Es ist schon auch so Angebot und Nachfrage. Also wenn ich wenig Zeit habe, ist mir Zeit besonders wertvoll. Und das ist die Lage, in der sich sehr viele Leute befinden. Und das ist eben diese Work-Life-Balance-Problematik. Die ist genau so zu beschreiben, dass sehr viele Leute einfach sehr viel arbeiten und auch zunehmend immer mehr erreichbar sein müssen, auch außerhalb der Kernarbeitszeiten, und darum die wenige Zeit, die sie quasi für was ganz anderes verbringen können, als besonders wertvoll empfinden. Das muss dann nicht nur, es ist nicht nur wertvoll, dass ich jetzt 2 Stunden habe, um nichts zu tun. Diese 2 Stunden müssen dann noch besonders schön und intensiv gefüllt werden. Und das ist ja sozusagen, das ist ja eigentlich noch eine nächste Stufe. Es könnte doch auch einfach toll sein, dass ich jetzt so zwischen 8 und 10 Uhr abends gar nichts mache. Aber das erlauben wir uns ja dann ganz selten.
Aber wer macht da den Druck? Machen wir uns den selber oder macht die Gesellschaft den Druck?
Der Anspruch an sich selber, seine Zeit nicht sinnlos zu verbringen, das sieht man durch all diese Debatten über Zeit oder Langeweile auch und solche Dinge. Es hat schon immer damit zu tun mit einer Zielvorstellung, dass etwas Sinn haben muss. Und die Frage ist, was ist dieser Sinn? Man kann sich natürlich auch sagen, es ist ganz sinnvoll, einfach völlig rauszugehen und gar nichts zu tun. Aber in der Gesellschaft, in der wir leben, die ja nun seit ein paar Jahrhunderten auch von so bürgerlichen, oft auch protestantischen Idealen der Selbstoptimierung beherrscht ist, da ist es eben ganz schwierig zu sagen, das ist für mich selbstoptimierend, nichts zu tun, sondern man hat eigentlich das Gefühl, man müsse auch in seiner Freizeit etwas tun, wo man einen Sinn drin findet.
Da sind wir natürlich bei den ganz großen Fragen, also bei der Frage nach dem Sinn des Lebens an sich eigentlich. Mhm. Für manche, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, ist ja Arbeit auch Leben. Mhm. Aber was bedeutet wertvoll dann in diesem Sinne eigentlich? Besonders intensiv oder besonders meditativ sollen wir leben? Da haben sich ja auch zeitgenössische Denker viele Gedanken gemacht.
Ja, also ich meine, das mit dem intensiven Leben, das ist so ein bisschen auch in die Debatte gekommen, weil der französische Philosoph Tristan Garcia ein Buch geschrieben hat mit diesem Titel. Und tatsächlich hat er einen ganz guten Punkt. Also er sagt, dass wir die Suche nach Intensität eigentlich so ein Kennzeichen der Moderne sei. Und daran ist sicher richtig der Punkt, nämlich, dass wir, wenn ich vorhin sagte, wir suchen Sinn in diesen Zeiten, die wir sozusagen außerhalb des Verwertungskontextes haben, dann was ist dieser Sinn? Und wenn der eben kein religiöser Sinn zum Beispiel ist, wir versuchen nicht mehr aufs Himmelreich zuzusteuern, dann ist die Frage, wie wir diesen Sinn kreieren. Und Intensität, also die schiere Intensität des Gefühls, die ersetzt das in gewisser Weise. Und da drin würde ich sagen, stecken wir definitiv. Es gibt ja auch alternativ, wenn man sozusagen über diese religiösen Sachen nachdenkt, was ich immer ganz, das wahnsinnige Gegenmodell dazu ist, ist so etwas wie der jüdische Schabbat, der Feiertag, wo tatsächlich gar nichts passiert, keine Intensität. Man darf nicht arbeiten, man darf kein Fernsehen gucken, man kann sich überhaupt nicht ablenken und man ist wirklich gelangeweilt. Und Langeweile ist aber dann, weil es eingebettet ist in eine ein religiöses Gebot, wird es sinnvoll. Und das ist die Frage, ist, wo wir den Sinn herkriegen, mit dem wir das füllen. Und wenn wir eben keinen theologischen Sinn mehr finden, dann, und das ist, glaube ich, bei Garcia relativ stark das Motiv, dann ersetzen wir es einfach durch immer stärkere, immer größere Gefühle.
Aber braucht die moderne, nüchterne, durchrationalisierte Gesellschaft diesen Appell, lebt möglichst intensiv?
Nein, ich glaube, also es ist einfach ein Phänomen, was man beobachten kann, dass man oft das Gefühl hat, man könne durch Intensität so etwas wie Sinn ersetzen. Das kann man natürlich kritisch sehen. Aber die Frage ist, wo kriegen wir Sinn her und wie füllen wir Zeit? Denn ich meine, was ich ein besonders interessantes Phänomen finde, ist Langeweile. Das ist ja über die Geschichte immer wieder auch so ganz, ganz kritisch beäugt worden, weil Langeweile auch so etwas ist wie eine Sünde. Also im Mittelalter gibt es zum Beispiel die Acedia, die Todsünde, dass man eben nichts tut und also sozusagen, dass man träge ist. Und Trägheit ist eben quasi genau dann, wenn man nicht nur nichts tut, sondern auch keinen Sinn in seinem Nichtstun findet.
Aber heißt das, dass das Mittelalter die Langeweile gar nicht kannte, weil sie nicht erlaubt war?
Die kannten sie bestimmt, aber man muss auch sagen, dass Langeweile in gewisser Weise sowas wie ein Oberschichtsphänomen ist. Also langweilen tut man sich tatsächlich dann, wenn man überschüssige Zeit hat, die man nicht, wo man sich nicht abstrampelt, um zu überleben. Also und heutzutage ist sie natürlich verallgemeinert, weil wir in diesem Sinne alle Oberschicht sind. Also wir haben alle sozusagen die Basics fürs Leben so mehr oder weniger griffbereit in unseren westlichen Gesellschaften. Und darum ist Langeweile auch wiederum ein Problem. Aber die Langeweile ist tatsächlich als Gegenbegriff zur Intensität einfach sehr interessant. Zum Beispiel Jugendpsychologen sagen auch ganz stark, dass Kinder Langeweile brauchen, um kreativ zu werden. Es ist auch der Lehrraum, wo etwas passiert. Und von dem her finde ich im Moment eigentlich, würde ich eher für Langeweile plädieren als für Intensität.
Muss ja nicht unbedingt ein Gegensatz sein. Also wenn man das mal auf den Sport überträgt, im Training, da bewegt man sich besonders intensiv, aber erst in der Ruhephase erholt man sich und dann tritt dieser Trainingseffekt eigentlich erst ein. Ist das vielleicht auch im Leben so, dass man intensiv lebt, aber erst in der Langeweile vielleicht daraus mehr entsteht?
Genau, weil die Langeweile ist sozusagen der Leerraum, in dem sich das, genau wie du sagst, sozusagen, indem das nacharbeitet. Aber wenn man den nicht hat, das ist eine Schwierigkeit. Und das ist ja auch eine Schwierigkeit, die im Moment von ganz vielen Kritikern der digitalen Gesellschaft so gesehen wird, dass wir, wenn wir die permanenten Smartphones und digitalen Ablenkungsmöglichkeiten haben, wir Langeweile ganz selten nur noch erleben.
Aber heißt es dann nicht trotzdem, es gibt sowas wie wertvolle Zeit eigentlich gar nicht?
Ja, also es ist ein hochideologischer Begriff und jeder versteht darunter etwas anderes, was für ihn wertvoll ist. Aber Tatsache ist, wenn wir viel Zeit haben, dann zerrinnt sie uns ja auch eher zwischen den Fingern. Das sieht man doch bei Leuten, die im Pensionsalter sind. Die haben eigentlich viel Zeit, aber so ganz viel Wert hat die Zeit für sie dann nicht immer, weil sie ist im Überfluss vorhanden, diese Zeit. Also ich denke, wertvolle Zeit im Sinne von gut gefüllte Zeit, da muss man sich immer sehr gut überlegen, was man damit meint. Und Wert der Zeit im Sinne von relativ mehr oder weniger Zeit haben, das ist wirklich wahnsinnig abhängig davon, in welcher Lebensphase ich mich auch gerade befinde. Und dann gibt es eben subjektives Auffassungen von Zeit als kurz oder lang oder zu langsam oder zu schnell. Also ich kann Burnout haben, weil mir die Zeit einfach zwischen den Fingern zerrinnt. Oder ich kann Depressionen bekommen, weil die Zeit ganz langsam läuft und ich damit nicht umgehen kann. Und ich habe im Verlauf meines Lebens eben zwischen dieser Rush-Hour des Lebens, zwischen 30 und 40, wo man für nichts Zeit hat und Zeit total wertvoll ist, und dem langen, langen Pensionsalter zwischen 60 und 100 Jahren, wo dann alle noch irgendwie Kreuzfahrten machen und ganz viel Zeit haben und die Zeit dann vielleicht auch anders bewerten.
Kathy Newmark über den Wert der Zeit und die Ideen, die hinter einer vernünftigen Work-Life-Balance stehen könnten. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke dir.
Früher, der Name sagt es schon, da war die sogenannte gute Stube unglaublich wichtig. Aber Good Old Wohnzimmer hat ausgedient, wir mögen es einfach nicht mehr. Dafür lieben wir offenbar Wohnküchen, also so Bereiche, in denen Küche und Wohnzimmer zu einem werden. Die Mehrheit aller Neubauten, die wird schon so konzipiert. Große Stereoanlagen, riesige Fernseher eignen sich da auch nicht mehr als Statussymbole. In der Wohnküche finden sich dafür andere Prestigeobjekte von hohem Wert. Wie es so weit kommen konnte, Matthias Finger weiß Bescheid.
Ja, ich habe mich verliebt in einen weißen Küchenblock. Der Solitär schwebt förmlich und hat eine riesige, plane Arbeitsoberfläche. Beim Streicheln spüre ich keinerlei Erhebung. Es gibt nur eine einzige Aussparung fürs Spülbecken.
Ich habe jetzt hier, glaube ich, eine Steinplatte und dieses Waschbecken, das ist ja quasi unterm Stein verschwunden.
Richtig, das ist unterm Stein untergeklebt, also dass beides möglichst miteinander verschmilzt, sodass ich ein Wohnmöbel halt erreiche, dass das ein Kubus wird.
Erklärt Matthias Kloster von Simatic im Stielwerk Berlin. Das raumgreifende Möbel braucht Platz, den kann sich nicht jeder leisten.
Der Küchenblock ist ein würdiger Nachfolger der Vitrine aus der guten Stube.
Doch statt Kristallgläsern, die nie einer benutzt, und anderem Nippes, werden hier teure KitchenAid-Küchenmaschinen oder Le Creuset-Bräter drapiert. Statussymbole. Für Architektin Anne Fenk bedeutet die offene Küche
das Versprechen der Kommunikation, dass das Kochen an sich sozusagen rausgelöst wird, also auch aus den Geschlechtern, dass jeder kochen kann, dass man teilnehmen kann, dass man das sehen kann, dass es so eine Art Event ist. Das hat auch viel mit unserer zunehmenden Hinwendung zu so einer Art Freizeit- und Eventkultur zu tun.
Die die gute Stube denken Architekten gar nicht mehr mit, weil Wohnraum immer teurer wird und keiner mehr Regallandschaften braucht. Das Wissen der Bücher findet sich im Netz. Geklotzt wird eh überall. Ein Raum nur zum Wohnen scheint überflüssig. Auch ich schwimme auf der Scheitelwelle dieses Trends mit meiner offenen, eher bunt zusammengewürfelten Küche. Meiner Freundin Beate gefällt sie viel besser als Küchen vom alten Schlag.
Mutti war in der Küche, die Tür war zu und der Rest war in der guten Stube und hat schon fröhlich Party gemacht.
Und siehst du da auch so Probleme?
Natürlich kann die Geruchsbelästigung unangenehm sein, wenn du deine Möbel da voller Fischgeruch hast.
Von wegen, auch wenn die Zeit der chromfarbenen Abzugshauben vorbei ist.
Ein im Herd integrierter und elektronisch regulierter Dunstabzug entspricht der empfindlichen Stereoanlage im Wohnzimmer von damals, die nur Papa benutzen durfte.
Wie funktioniert das jetzt hier?
Das Ganze wird angeschaltet. In dem Moment öffnet sich in der Mitte die Entlüftungsanlage und ein Motor, der darunter verbaut ist, saugt das Ganze durch einen Fettfilter durch. Ja, ich muss aufpassen, dass ich das Nudelwasser nicht reinkippe. Wenn ich es ordentlich verbaue, funktioniert es genial.
Für einen wohnlichen Look verschwindet mittlerweile alles, was nach Küche aussieht. Auch Griffe, Geschirrspüler werden mit einem Klopfen geöffnet. Damit die zeitlos weißen, monolithischen Küchenschrankfronten nicht nach Schlafzimmer aussehen, werden sie durch Großgeräte unterbrochen. Dampfgarer und Weinkühlschränke auf Augenhöhe haben Poserpotenzial.
Size matters. Auf die Größe kommt es an. Was früher die Bildschirmdiagonale in der guten Stube war, sind nun die Ausmaße des Backofens.
Seit Männer verstärkt den Kochlöffel schwingen.
Der Ofen in der Größe sticht einfach hervor und soll sicherlich auch optischen Highlight in der Küche darstellen.
Jahrtausende spielte sich das Leben der Menschen am Feuer ab. Erst im Mittelalter wurde die Küche als Ort der einfachen Dienste vom Rest der Wohnung abgetrennt. Die moderne Wohnküche nun ist eine Rückbesinnung auf das gesellige Zusammensein am Herd, obwohl immer weniger selbst gekocht wird. Doch Essen vom Lieferdienst lässt sich auch hier gut anrichten. Wohnküchen sind ja nicht nur zum Kochen da.
Naja, es könnte schnell unaufgeräumt aussehen, dass da alles rumsteht und weiß ich, die Gemüsereste oder die Töpfe, die Teller.
Was könnte man da machen?
Na, man kann es schnell wegstellen oder man findet es auch gut, dass es nicht ganz so clean aussieht.
Gibt meine Freundin Beate zu bedenken. Schließlich bereichert eine wohnliche Atmosphäre die offene Küche. Bekanntlich finden hier ja auch die besten Partys statt.
Schöne neue Wohnwelt. Und das war's auch schon wieder mit diesem Echtzeit-Podcast. Wer nicht genug von uns bekommen kann, es gibt noch viele andere Echtzeit-Folgen und unsere preisgekrönte Echtzeit-Serie, die man hier vielleicht vermisst hat, die findet sich in einem eigenen Podcast, dem, jetzt kommt's Überraschung, Echtzeit-Serien-Podcast. Ich bin Martin Böttcher. Schönen Dank für das Interesse an uns, ja, und an unseren Sendungen, an unseren Podcasts.